Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Auf den Tag genau ist bekanntermaßen Spezialist für Zeitreisen in die Welt vor 100 Jahren. Aber gelegentlich bieten wir, wie regelmäßige Hörerinnen und Hörer wissen, auch Trips in noch fernere historische Epochen an. Das geschieht immer dann, wenn bereits unsere Fundstücke in die Vergangenheit schauen. So wie der hamburgische Korrespondent vom 2. Dezember 1925, der beim Gang über den aktuellen Dom, den Hamburger Weihnachtsmarkt, von nostalgischen Anwandlungen befallen wird. Dankenswerterweise bleibt er dabei aber nicht bei einem »Letztes Jahr war mehr Lametta« stehen, sondern schaut in ungenannte Chroniken und entführt uns in tiefere geschichtliche Schichten des Hamburger Vorweihnachtstrubels, in denen sich manches, noch von heutigen Christmärkten Bekanntes, auffindet, aber auch gänzlich in Vergessenheit geratene Bräuche und Gaben zum Vorschein kommen. Frank Rieder hat für uns, nein, keinen Glühwein getrunken.
Unser Dom im 19. Jahrhundert, Hamburgs alter Weihnachtsmarkt. Auf dem Heiligen Geistfeld ist die Budenstadt wiedererstanden und jeder Hamburger geht wohl wenigstens einmal durch die Reihen der Buden, schon um sich die eigene Kinderzeit in die Erinnerung zu rufen. Manch ein Vergleich zwischen heute und vor einst wird da gezogen, aber jeder möge bedenken, wenn er sich dann sagt, damals war es schöner, dass eben doch manches nur durch die Erinnerung vergoldet erscheint. Ganz gewiss hat sich das äußere Gesicht des Doms verändert. Man braucht ja nur die gewaltigen Gerüste der Achtbahnen zu sehen. Teddybären und Aluminiumtöpfe waren unseren Vorfahren gleichfalls unbekannte Dinge. Aber fröhliches Leben und Treiben hat es stets gegeben, wenn in Hamburg der Weihnachtsmarkt groß und klein zu einem Besuch lockte. Blicken wir einmal zurück. Die alte hamburgische Domkirche stand anno 1805 in Trümmer, wurde laut Rats- und Bürgerbeschluss abgebrochen, da eine Renovierung derselben sich nicht mehr gelohnt hätte. Damit aber war auch der alte Christmarkt des ehemaligen Domkapitels, der seit Jahrhunderten alljährlich 8 Tage vor Weihnachten in dem sogenannten Schappendom, einem bei Speersort liegenden Teil der Kirche, stattgefunden hatte, heimatslos geworden. Man gab ihm einen neuen Platz auf dem Gänsemarkt, aber von Jahr zu Jahr verlor er mehr an Bedeutung. Schon im 18. Jahrhundert hatten manche auf ihren guten Ruf haltende Hamburger Geschäfte, Auswärtige wurden vom Domkapitel nicht zugelassen, es vorgezogen, keinen Stand mehr im Schappendom zu errichten, sondern lieber einen Weihnachtsverkauf in ihrem Laden in der Stadt veranstaltet, auch da selbst Ausstellungen errichtet. Dieses »Dom in seinem Hause abhalten«, wie man es nannte, wurde allgemeiner, als nun der Weihnachtsmarkt auf dem Gänsemarkt stattfand und dazu vom Hamburger Staat nunmehr auch Fremde zugelassen wurden. Das »in den Dom gehen«, sagte das Volk auch ferner und hat sich bis heutigen Tags erhalten. Zu den Fremden, die der Staat zuließ, gehörte auch der viele Jahre zu der Zeit anwesende Kaufmann Mustafa, welcher neben vielen ausländischen Bijouterien auch einen regen Handel trieb mit den bei den Damen so beliebten echten Rosen- und Ambraperlen, deren Wohlgeruch lange anhielt. Er hatte seine Ausstellung in seinem Logis im Hanseatischen Hotel in der großen Reichenstraße bei dem bekannten Gastwirt Marr. Die harte französische Fremdherrschaft, die jede Freude erstickte, die nur Hass und Rachsucht in den immer stärker werdenden Freiheitsdrang gebar, versetzte naturgemäß dem Dome den Todesstoß. Er vegetierte noch einige Zeit dahin, um 1813 ganz zu erlöschen. Aber schon im Jahre 1814 lebt er wieder auf. Verschiedene namhafte Buchhandlungen zeigen zum Christfest Weihnachtsbücher an. G. Nusche an der Ecke des Ness unter Hotel Kaisershof bietet als Spezialität eine Sammlung der wichtigsten Karikaturen, erschienen von Roos Näsler Junior zu Ehren des Herrn, Zitat, noch jemand und Konsorten, Zitat Ende, in Klammern Napoleon, Davoust und so weiter, Klammer zu. Andere stellen Industriewaren aus, auch Wollwaren, Spielwaren, darunter die beliebten englischen hölzernen Puppen. Und Gaetano Gavi aus Volterra in Toskana bietet in der Bohnenstraße Alabasterwaren an. Und auch der Gänsemarkt hat wieder Buden. Rechts von der Kunst schaut man die berühmte Vier-Schillings-Bude. Daneben hat sich der bekannte Kuchenburmeister mit Bremer und Braunschweiger Honig, Zucker und Pfefferkuchen, auch Bontjes, Hirschhorn und Pflaumentorten etabliert. Peter Labau gegenüber der alten Stadt London am Jungfernstieg hat Schirme zu verkaufen und Liefering gegenüber dem Posthause die feinsten böhmischen Perlen, Herzen und Kränze in den herrlichsten Farben. Bei Cordes im König von Dänemark an der Ellantorsbrücke gab der Mechaniker Lewison mechanische, physische und magnetische Vorstellungen. Seine Schwester produzierte ihre gymnastischen Leistungen. Professor Suhr fehlte nicht mit seinen optischen Panoramen und der Konditor J. D. Wilm am Berge stellte eine Kunstarbeit aus Tragand aus. Entree nur 8 Schillinge. Das Jahr 1814 war die Wiedergeburt des Hamburger Doms, der nun von Jahr zu Jahr einen immer größeren Umfang annahm. Schon zu Beginn der 20er Jahre verbreitete er sich auch von der Konstantinsbrücke bis zum Ende des alten Steinwegs und 1823 errichtete man Kuchenbuden auf dem Großneumarkt. In den 20er und 30er Jahren verbreitete sich die Sitte mehr und mehr, zur Weihnachtszeit Kunstwerke aus Zucker und Tragand anzufertigen. So hatte um Weihnachten 1825 der bekannte Konditor Gericke auf den Bleichen die furchtbare Schlacht zwischen den Türken und Griechen bei Missolungi aus Mehl und Wasser nachgebildet. In den 1850er Jahren erfreute sich der Dom seiner höchsten Blütezeit. Die flinke Friederike Möller glänzte jedes Jahr als Erste und hatte großen Umsatz mit ihren Honigkuchen, Sprungfedern, Pariser Pflastersteinen und was des Guten noch mehr war. Janje Prünje oder mit bürgerlichen Namen Jan de Bruyn aus Rotterdam folgte ihr in unnachahmlicher Ruhe mit seinen Schmalzkuchen. Und jetzt erschienen auch neben den Verkaufsbuden von Jahr zu Jahr mehr Etablissements mit den wunderbarsten Sehenswürdigkeiten. Professor Leidersdorf erschien mit seinem Flohtheater. »Meine Sache ist rein, meine Flöhe sind gut«, versicherte er jedem. Der berühmte Mann endete tragisch. Unter seinen hart geknechteten Flöhen brach 1853 die Revolution aus, sie entwichen ihrem Meister. Und dieser erhängte sich aus Kummer über solchen Undank. Das Entsetzen aller Mütter, die Wonne aller Kölschen, war der entsetzliche Menschenfresser Evahu mit seinem Kriegstanz, bis man erfuhr, dass seine Wiege in Hamburg gestanden habe. Und Moses Levi aus Hamburg verwandelte sich in den Lappländer Tamtam. Aus einem Hoppenmarktlöwen aber sollte der Steinmensch Yami Sai entstanden sein. Es würde zu weit führen, wollte man alle Sehenswürdigkeiten aufzählen. Ich möchte noch das mechanische Theater des Herrn Flütiot erwähnen, des Vorläufers von Morieux. Dann die Affentheater, die schon in den 20er Jahren zu sehen waren. Eine große Konkurrenz erwuchs dem Dom durch die Entstehung der Weihnachtsbasare seit 1852. Der Dom vom Gänsemarkt wurde 1881 nach dem Dammtorwall beim Holstentor verlegt, wo er vereint mit den Domfreuden des Großneumarkts, Pferdemarkts, Zeughausmarkts und Spielbudenplatzes fast mehr zur Belustigung von Erwachsenen der unteren Volksschichten als zur Erheiterung der Kinder diente. Erst sehr viel später wurden alle Domplätze auf dem Heiligen Geistfeld vereint. Die Kunstglasbläserei auf dem Dom. Unter den Darbietungen auf dem Dom befindet sich eine wirklich lehrreiche Schaustellung. Die Nickelsche Kunstglasbläserei. Der Inhaber wurde 2 Jahre lang an der Ausreise von den Franzosen aus Düsseldorf gehindert. Es erscheint fabelhaft leicht, wie vor den Augen der spannenden Zuschauer aus einer Glasröhre durch Einwirkung von Stichflamme, Blasen und Drehen allerhand Glasgegenstände als kleine Vasen, Spinnräder, Blumen, Tiergestalten und so weiter entstehen. Und doch gehört beinahe ein halbes Lebensalter dazu, um aus sprödem Glase wirklich künstlerische Erzeugnisse herzustellen. Wie diese Nippes allmählich unter der geübten Hand des genialen Bläsers entstehen, kann man nicht beschreiben, das muss man selbst sehen. Durch Verwendung von farbigem Glas und sogenanntem Patinéglas, in welchem sich verschiedenfarbige Fäden vereinigen, werden durch entsprechende Drehungen ganz wunderbare Wirkungen erzielt. Auch das interessante Spinnen des Glases wird vorgeführt. Es sollte wirklich niemand versäumen, sich diese Künstlerwerkstatt auf ein Viertelstündchen anzusehen. Das Glasblasen war schon vor 3000 Jahren bekannt, wie Abbildungen von Glasbläsern mit der langen Pfeife auf altägyptischen Baudenkmälern beweisen. Berühmt sind die Kunstbläsereien Murano bei Venedig und in Südthüringen, besonders in Lauscha, Sachsen-Meiningen, wo die Fabrikation von Christbaumschmuck und so weiter und die Glasspinnerei als Hausindustrie betrieben werden.
Ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe eine Glühweintasse in der Hand, ein blinkendes Rentiergeweih auf dem Kopf und gebrannte Mandeln zwischen den Zähnen. Ah, der Weihnachtsmarkt ruft. Aber morgen geht es erstmal hier weiter.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.